So, dann begrüße ich alle ganz herzlich für heute Abend. Abend Bibelschule über die Zeit der Reformation. Ich werde gerade zu Beginn noch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Tag. Vielen Dank auch für die Vorbilder in der Reformationszeit. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute Abend Aufmerksamkeit gibst, mir beim Reden und allen anderen beim Zuhören. Amen. Wenn ich mich recht entsinne, dann waren wir das letzte Mal bei Martin Luther gewesen und ich glaube, den hatten wir auch schon fertig besprochen. Ja. Ist das so richtig in meiner Erinnerung? Das heißt, dann würden wir jetzt zu Zwingli kommen. Das habe ich, glaube ich, so angekündigt auch. Ne? Ja? Also ich suche jetzt nach der Zustimmung, weil dazwischendurch sind immer so einige andere Lektionen und manches Mal dann habe ich nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie weit wir gekommen sind. Und ehe ich jetzt die Sachen dann doppelt vortrage, das wäre ja auch nicht so im Sinne der Sache. Ich habe hier in der Einleitung darauf hingewiesen, dass die Reformation verschiedene Gruppen hervorgebracht hat. Und eine, die haben wir jetzt intensiver besprochen, das ist dann eben die lutherische Kirche. Man spricht dabei auch häufig von der evangelischen Kirche. Also evangelisch heißt, ist jetzt nicht alles, was mit der Reformation zu tun hat, sondern insbesondere das lutherisch. Man spricht auch häufig von evangelisch-lutherisch. Und das ist uns am vertrautesten, weil das im Deutschen in Deutschland am häufigsten vorkommt. Eigentlich nennt man die Kirchen der Reformation als Sammelbegriff als die protestantischen Kirchen, weil sie im Reichstag von Augsburg protestiert haben gegen die Wiedereingliederung in die katholische Kirche. Und ein anderer Flügel dieser protestantischen Kirchen ist die reformierte Kirche. Und die reformierte Kirche ist insbesondere in der Schweiz zu Hause. Und da werden wir uns zwei Vertreter heraussuchen, nämlich die bekanntesten. Das ist einmal Zwingli und das ist dann einmal Calvin. Zwingli für die deutschsprachige Schweiz, Calvin für die französischsprachige Schweiz. Darüber hinaus ist er auch wirksam, aber eben er hatte ja in erster Linie seinen Wohnort, seine Wirksamkeit in Genf gehabt. Hier ist ein Bild von dem Ulrich Zwingli oder Huldreich Zwingli, wie das hier ursprünglich heißt. Zwingli kommt eben aus der Schweiz, studiert Theologie und zwar in Basel und in Wien. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in der Schweiz eigentlich noch keine Reformation. Das, was es allerdings gibt, sind einige Vertreter des Humanismus, insbesondere in Basel. Da ist dann nämlich Erasmus von Rotterdam und dann einige seiner Schüler. Unter anderem hört er dann auch bei ihm. Der Humanismus ist ja eine Geistesbewegung, die in der Zeit der Renaissance entstanden ist, also im 15. Jahrhundert, und die Antike betont, die Philosophie betont, die Freiheit des Menschen betont, auch betont, man solle zurück zu den Quellen der Kultur und des Geistes und der Religion kommen. Und im Bereich des Glaubens heißt das, zurück zu den Quellen des Neuen Testaments. So ist Erasmus von Rotterdam ja auch derjenige, der dann eine textkritische Edition des Neuen Testaments zusammenstellt, auf die sich Luther bei seiner Übersetzung gestützt hat. Das habe ich das letzte Mal erwähnt. Also, Zwingli wird 1484 geboren in Wildhaus in der Schweiz. Das heißt, er ist etwa gleich alt wie Luther. Er, nach seinem Theologiestudium wird er dann Pfarrer in Glarus für 10 Jahre, 1506 bis 1516. 1516 wird er dann Leutpriester im Wallfahrtsort Maria einsiedeln. Das ist bis heute ein wichtiger Wallfahrtsort, ein katholischer Wallfahrtsort. Der Name sagt es schon, hier wird insbesondere Maria verehrt. Und diese Aufgabe als Leutpriester ist nicht, wie der Name vielleicht nahelegt, der ist nicht dafür da, die Glocken zu läuten oder die Menschen zu läutern, könnte man jetzt auch ableiten dabei, sondern das bezieht sich auf die Leute. Das heißt, das ist ein Priester für die Leute, für die Bevölkerung. Einer, der insbesondere sich der Seelsorge widmet, der Menschen. Das ist in dieser Zeit Das war damals ein relativ wichtiger Kirche gewesen in der Schweiz. Er ist dort bis 1518 und zu diesem Zeitpunkt etwas humanistisch geprägt, aber noch nicht offen für die Reformation. Dann, 1518, wird er berufen als Pfarrer am Großmünster, ans Großmünster in Zürich. Das Großmünster ist damals die Hauptkirche in Zürich, ist heute ebenfalls noch mitten in der Stadt. Und da ist auch eine Gedenktafel an Zwingli ist dort eingelassen. Hier mal so ein älteres Bild. Hallo. Hier mal so ein älteres Bild, wie das ausgesehen hat. Hier ist die Limmat, das heißt der Fluss, der aus dem Zürichsee herausfließt. Hier eben eine damals Holzbrücke und dann dieses hier, die Hauptkirche, das ist die, das Großmünster. Wir sehen, Zürich ist überschaubar. Hier ist dann schon die Stadtmauer, die da ringsherum geht. Und also da ist Zwingli tätig. Ganz in der Nähe, hier in einem Haus, das ist ein Pfarrhaus, das werde ich nachher nochmal zeigen, da zieht er dann auch ein. Hier ebenfalls ist er für die Leute und die Seelsorge zuständig. Nebenher erfüllt er noch die Aufgabe als Feldprediger. Das heißt, er zieht mit der Armee in die Schlacht und übt da Seelsorge an den Soldaten. Noch ist er, wie gesagt, Humanist. In dieser Zeit, aber irgendwann ab 1518, kommt er dann in Berührung mit der Reformation, die ja auch erst gerade zu diesem Zeitpunkt einsetzt. Also Luther hatte seine reformatorischen Erkenntnisse ja kurze Zeit vorher, aber die 95 Thesen werden ja erst 1517 veröffentlicht. Also hier 1518, der Zwingli kommt damit in Berührung. Und zu Anfang entwickelt er noch eine relativ eigenständige Form der Reformation, deshalb ist er ja auch nicht Lutheraner, die ist insbesondere stark mit dem sozialen Wandel in der Schweiz verbunden. In Deutschland liegt die Macht, die wesentliche Macht, bei den Landesfürsten. Zwar gibt es einen Kaiser, aber der ist auf das Wohlwollen der einzelnen Landesfürsten angewiesen. In der Schweiz liegt die Macht bei den Kantonen und bei den Landkantonen. Dann ist es einfach eine Gruppe der Männer, die dort abstimmen. Und in den Städten ist es der Rat der Stadt, also das heißt der Stadtrat, der entscheidet. Und in dieser Zeit, Ende des Mittelalters, Anfang der Neuzeit, blühen diese Städte auf, insbesondere durch den Handel. Also das heißt, sie bekommen hier ein neues Selbstbewusstsein. Und das ist in gewisser Weise eine Voraussetzung für die unabhängige geistliche Entwicklung in diesen Schweizer Städten. Auffällig ist nämlich, dass die Reformation sich in der Schweiz fast ausschließlich in den Städten vollzieht, das Land katholisch bleibt und da dann auch verschiedene Konflikte entstehen, sogar Kriege geführt werden zwischen den Land- und den Stadtkantonen. Und bis heute ist es so, dass überwiegend die Schweizer Städte evangelisch sind. Also das heißt, Bern, also im deutschsprachigen Bereich jetzt nicht, Bern und Basel und Zürich und St. Gallen und Schaffhausen und so weiter. Das sind alles evangelische, also reformierte Städte. Die Landkantone sind katholisch geblieben in der Zwischenzeit. Also da so ein, man könnte sagen, sozialer, wirtschaftlicher, politischer Hintergrund, der diese Entwicklung begünstigt. So ist eine der Fragen, die sich damals stellt in Zürich, die Frage des Reislaufens. Und Zwingli tritt das erste Mal so ganz besonders in die Öffentlichkeit bei dem Streit über das Reislaufen. Jetzt könnte man sich hier auch wieder die Frage stellen, ja, was ist denn Reislaufen? Haben die Kontakte nach China gehabt und haben Reis importiert oder sowas? Nein, das ist nicht von dem Reis, sondern das hat mehr mit Reisen zu tun. Und das meint auch nicht das normale Verreisen für den Urlaub, sondern hier ist der Brauch gemeint, dass viele Schweizer Männer, besonders junge Männer, sich haben anwerben lassen für ausländische Mächte, um für sie als Soldaten zu arbeiten. Das in dieser Zeit ist die Landwirtschaft in der Schweiz eher kärglich. Das heißt, es die nicht alle können da überleben. Also muss man irgendwo anders sein Auskommen suchen. Und so sind viele junge Männer wohl, lassen sich da anwerben bei verschiedenen Herrschern in ganz Europa. Reste davon kennt man bis heute in der sogenannten Schweizer Garde, nicht, die der Papst ja hat. Das sind ja auch dann Schweizer Söldner, so war das ursprünglich gedacht, heute kämpfen die ja nicht mehr so sehr, sind dann mehr so zur Dekoration, hatte man fast den Eindruck haben. Wobei mir man vor Ort gesagt hatte, die erfüllen tatsächlich noch eine Sicherheitsaufgabe dort, aber sie sehen ja auch dann sehr dekorativ aus. Die kommen natürlich nur aus dem Landkanton, das heißt den katholischen Kantonen, weil die müssen ja katholisch sein, wenn sie dahin gehen. Damals war das jedenfalls nicht so streng getrennt. Und jetzt könnte man die Frage stellen, ja, warum ist denn Zwingli gegen dieses Reislaufen? Also das heißt, er äußert sich dagegen. Hier merken wir, politisch, religiöse Anliegen werden von ihm vorgebracht. Warum ist er wohl dagegen? Ja, hat dadurch natürlich auch gewusst, dass das, was diese Söldner dort tun, nicht gerade so mit christlichen Überzeugungen in Einklang zu bringen ist. Und wenn man noch einen Krieg irgendwie geistlich verteidigen kann, der Verteidigungskrieg ist, wo man angegriffen wird und dann sagt, ich verteidige meine Heimat, aber zu kämpfen einfach nur, um Geld zu verdienen, das ist dann doch geistlich ein bisschen problematisch. Darüber hinaus hat das auch negative Auswirkungen für das eigene Land. Erst einmal sind gerade die jungen, kräftigen Männer, die dann verloren gehen, die ja eigentlich beispielsweise für den Handel, für Handwerk und so weiter zur Verfügung stehen könnten. Darüber hinaus kommen ja viele von denen nicht einmal zurück oder nur als Invalide zurück. Das heißt, die müssen dann unterhalten werden vom Staat. Und die, die zurückkommen gesund, die sind noch schlimmer, weil die verführen die Jugend nur. Das sind meistens Leute, die haben auf den Schlachtfeldern alles gesehen. Die sind brutal und herzlos und haben keinen Anstand mehr. Und sie haben dann noch relativ viel Geld. Und dadurch verführen sie die Jugend, genau dasselbe zu tun. Diejenigen, die irgendwo auf dem Schlachtfeld grausam sterben, von denen hört man ja nichts mehr. Die tauchen einfach nicht wieder auf. Also das heißt, hier ist dann nur die scheinbare positive Werbung, gerade für die Jugend, die jetzt nicht, wenn man bei denen sagt, also zieh in die Schlacht, 20 Jahre, dann bist du reich und kommst zurück. Oder du schufst es dein Leben lang da auf dem Acker, also was ist da attraktiver? Da sagt man, gehe ich in die Schlacht. Dass von denen, die losziehen, vielleicht nur einer von 10 zurückkommt, ja, das bemerkt man dabei ja nicht. Und deshalb wendet sich Calvin dagegen. Also kann es dann auch durchsetzen, dass das in der Schweiz, insbesondere jetzt in Zürich, zu Ende kommt, also dass es aufhört. 1520 verzichtet Zwingli dann auch auf seine kirchlichen Gelder. Also das heißt, er wird ja bis dahin von der katholischen Kirche bezahlt. 1520 verzichtet er darauf. Hier sehen wir in dieser Zeit von 1518 bis 20 muss es diesen inneren Wechsel gegeben haben. Das ist jetzt eine Auswirkung schon davon, dass er neu orientiert ist. Dann ist in der Zürcher Reformationsgeschichte ein anderes Ereignis, ebenfalls von größerer Bedeutung, und zwar das Zürcher Wurstessen. Also die haben sozusagen gegrillt. Nicht? Jetzt stellt man sich vor, ja, was hat denn das wieder damit zu tun? Ja, wir haben so seltsame Sachen, nicht? Also der Leutpriester und das Reislaufen, jetzt das Wurstessen, wobei bei Würsten geht es wirklich um Würste. Also nicht? Ich weiß es nicht, ob Schweins- oder Rinderwürste, das ist, glaube ich, nicht überliefert. Aber da trifft sich Zwingli mit einigen anderen Anhängern und braten Würste und machen das Fenster dabei auf. Ja, und das Besondere ist eben der Zeitpunkt. Sie machen das nämlich kurz vor Ostern. Und vor Ostern ist nach katholischer Lehre Fastenzeit und Würste sind streng verboten zu essen. Und hier ist das sozusagen eine Provokation. Er überschreitet bewusst die katholischen Regeln. Und das sollen die Leute ja mitbekommen. Es geht im Grunde genommen nicht um die Würste, weil jetzt gibt es dann eine Diskussion. Nämlich inwiefern die Regeln, die die katholische Kirche aufgestellt hat, für den Christen verpflichtend sind oder nicht. Und genau das will er dadurch ja erreichen. Denn sie werden jetzt angeklagt. Zwingli verfasst dann eine Schrift von der Freiheit der Speisen und will darauf aufmerksam machen, dass ja jeder fasten kann, wenn er das will, aber dass man das nicht zu einer religiösen Regel machen kann, denn das steht ja so nicht in der Bibel. Es kommt dann zu einer ersten Zürcher Disputation im Januar 1523 und Zwingli verfasst zu diesem Anlass 67 Artikel, in denen er die Missstände der katholischen Kirche anprangert. Zu denen gehört unter anderem diese Fastenregeln. Dazu wird auch der Bischof von Konstanz eingeladen. Der ist nämlich zuständig für Zürich damals. Also Konstanz war der Bischofssitz, Zürich war dann davon abhängig. Der allerdings meint, dass er sich ja mit Zwingli gar nicht befassen müsse, denn das war ja nur ein einfacher Priester. Der soll doch da einfach gehorsam sein. Also schickt er seinen Generalvikar Johann Faber und der soll die Diskussion führen. Und dann erscheinen beide vor dem Rat der Stadt, der soll entscheiden und der Generalvikar, der versucht einfach auf seine Autorität zu pochen und zu sagen, ich bin doch von der katholischen Kirche eingesetzt und der Bischof sowieso, der hat das gesagt und das ist eine Regel, die hat die Kirche schon lange festgelegt, was will denn der Zwingli überhaupt sagen? Und Zwingli argumentiert hier vernünftig, einsichtig. Er versucht dann mit Bibelversen zu belegen, dass man doch solche Regeln gar nicht aufstellen darf. Und am Ende können wir jetzt raten, was entscheidet der Rat der Stadt wohl? Wer hat Recht? Zwingli, ja. Und einerseits natürlich wegen den guten Argumenten, andererseits, weil der Rat der Stadt auch genervt ist von solch einem überheblichen Vertreter des katholischen Bischofs. Und ich habe ja gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt im Rat der Stadt sind die erfolgreichen Handelsherren. Die haben da Verbindungen nach Italien, nach Deutschland, die treffen wichtige Entscheidungen. Und jetzt haben sie den Eindruck, da werden sie nicht mehr ernst genommen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was mit dazu beiträgt, dass sie Zwingli eine gewisse Sympathie entgegenbringen. Denn ihr seid, ihr könnt doch entscheiden. Ihr müsst euch doch nicht vom Bischof sagen lassen, was ihr glauben und tun sollt. Ihr könnt doch selbst entscheiden. Schaut in die Bibel rein, hier sind die Argumente. Und so ist es sicherlich nicht nur Reformeifer, sondern zum Teil auch, dass sie selbst entscheiden wollen, dass sie sich nicht nur bevormunden wollen. Und so führt es hier eigentlich, ist dann diese erste Zürcher Disputation der Bruch mit der katholischen Kirche, die ja vorher bei Zwingli ja schon privat stattgefunden hat, der jetzt aber öffentlich von dem Parlament der Stadt Zürich vollzogen wird. Danach kommt es dann, ähnlich wie in Wittenberg, zu einem Bildersturm in den Kirchen in Zürich. Einige seiner Mitarbeiter, die wollen es eben auch gleich radikal, wie der Karlstadt in Wittenberg. Und Zwingli, ähnlich wie Luther, wendet sich dagegen. Das ist für uns verständlich, denn die Leute, die da etwas weiterdenken, sehen, wenn man da jetzt zu stark irgendwelche revolutionären Tendenzen Raum lässt, dann irgendwann haben die Leute Angst oder dann geht es auch nicht mehr weiter. Das ist dann zu viel auf einmal. Darüber hinaus, die Menschen sind ja alle gewohnt, wie die katholische Messe abläuft, wie die Gottesdienste sind. Meistens sind es dann die Jungen, die in dem Generationskonflikt gerne über das Ziel hinausschießen und deshalb ruft Zwingli sie zurück. Und er ist dann dafür, dass schon die Kirchen von Gegenständen wie Heiligenfiguren, Reliquien gereinigt werden, aber das soll alles geordnet geschehen und dann sollen diese Gemälde nicht einfach zerstört werden, sondern die soll dann in ein Museum überführt werden. Denn im Museum, da ist das ja okay, das sind ja Kunstwerke, aber zerstören solle man die nicht. Und da gibt es dann eine zweite Zürcher Disputation, in der wieder Zwingli seine Thesen vorstellt und die radikalen Reformer das ebenfalls tun. Und hier entscheidet man wieder für die Reform Zwinglis. Also eine behutsame, langsame, aber kontinuierliche Reform. Unter anderem wird jetzt die Transsubstantiationslehre abgelehnt, also das heißt die Verwandlung des Abendmahls in Fleisch und Blut Jesu und auch abgelehnt, dass der Kelch nur noch vom Priester getrunken werden darf, das soll auch für die Gemeinde sein. Nach und nach verschwinden dann aus der Kirche die Orgeln, der Kirchengesang, die Altäre, die Prozession, die Reliquien, die Bilder, die Firmung, die letzte Ölung und so weiter. Also all diese typisch katholischen Dinge werden nach und nach aber eben behutsam beseitigt und dafür wird dann ein neuer evangelischer, beziehungsweise hier ja reformierter Gottesdienst aufgebaut. Auch wird das Schulwesen neu organisiert, die Leibeigenschaft wird abgeschafft. Hier soll das Evangelium in Zürich durchaus auch zu einer Reform der Gesellschaft beitragen. Das ist ja in Deutschland etwas anders. Da trennt ja Luther ganz bewusst von der religiösen Reformation und den politischen und sozialen Verhältnissen. Das ist in der Schweiz anders, sowohl bei Zwingli als auch bei Calvin. Das liegt sicherlich auch daran, dass hier eine andere Instanz ist, die entscheidet. Denn die Bürger sind ja diejenigen, die in dieser Zeit profitieren von den Veränderungen und die haben zu entscheiden. In Deutschland haben die Fürsten zu entscheiden und die werden wohl kaum entscheiden, dass sie sich überflüssig machen und die Monarchie abschaffen und damit die Leibeigenschaft und all so etwas. Das heißt, hier geht es zum Teil auch um die Privilegien. In Deutschland ist das die Zeit nicht reif, das zu tun, sondern das kann man in den Städten tun, weil da eine gewisse Demokratisierung sowieso schon einsetzt in diesen Jahren. Dann gibt es auch eine nächste Trennung, und zwar Luthers Zwinglis von den radikalen Reformatoren, das habe ich ja schon gesagt, unter anderem auch von den Täufern. Die werden wir noch etwas näher besprechen. Deren Führer ist Konrad Grebel. Grebel wendet sich gegen die politische Macht der Ratsherren. Er greift dann auch Zwingli an und sagt, der sei ja nur halbherzig. Man müsse eigentlich eine Freiwilligkeitskirche einrichten nach biblischem Muster und auch die Glaubenstaufe. Das ist allerdings für die Menschen damals zu viel. Also die meisten gehen dann nicht mit. Viele können sich das auch gar nicht vorstellen, weil wenn man manche Sachen in Zweifel zieht, aber Kindertaufe, ja, wo gab es denn sowas, dass das mal in Frage gestellt wurde? Das geht doch gar nicht. Und jetzt gibt es wieder eine Disputation vor dem Zürcher Stadtrat. Und es ist so, Zwingli tritt für die Kindertaufe ein und für die Volkskirche ein und der Stadtrat entscheidet sich für seine Position. Also die Position der Täufer wird abgelehnt, als illegal erklärt dabei. Unter anderem nicht, weil man sagt, also der Zwingli hat, der hat prinzipiell recht, sondern weil Zwingli es einfach schafft, den Staat der Stadt aufgrund biblischer Argumente zu überzeugen. Und heute sieht die Situation vielleicht etwas anders aus, aber wir müssen sehen, damals war erst einmal die normale Gewohnheit auf Seiten Zwinglis, sodass die Leute sowieso eher dahin tendierten und jetzt musste man schon sehr gute Argumente bringen und scheinbar hatten die Täufer nicht so gute Argumente und Calvin konnte dann einige anbringen, die wir ja bis heute kennen. Er ließ sich taufen und sein ganzes Haus zum Beispiel oder lasset die Kindlein zu mir kommen. Oder vergleiche dann ja zum Beispiel im Römerbrief, wo dann die Taufe verglichen wird mit der Beschneidung. Und dann wird gesagt, ja, die Beschneidung ist ja auch für alle, auch schon für Kinder und nicht erst hinterher. All diese Dinge, die ja bis heute in der Kirche vertreten werden, der lutherischen und der reformierten Kirche, die wurden ja auch angeführt. Darüber hinaus war es ja unvorstellbar, ja, wie kann man denn freiwillig erklären, Christ zu sein? Es müssen doch alle Christ sein. Wie ist das möglich in einer Stadt, dass Leute plötzlich sagen, sie sind nicht mehr Christ? Das geht doch gar nicht. Denn alle Gesetze, die sind ja von Gott erlassen und die sind ja nach der Bibel und da muss man doch Christ sein. Also für die Menschen damals war es unvorstellbar, dass plötzlich jemand erklären könnte, er könne aus diesem Gesellschaftsvertrag aussteigen. Gott regiert doch über den Staat. Ja, und wenn da Gott regiert, dann muss man sich dem doch unterwerfen. Wenn man sich unterwerft, ist man Christ. Also das ist irgendwie schwer vorstellbar. Diese Menschen würden wahrscheinlich heute über unsere Konzeption den Kopf schütteln und sagen, was für verrückte Sachen macht ihr? Da verbietet ihr mit dem Gesetz, die Leute sollen nicht stehlen, sollen sich Gottes Gebote unterwerfen. Ja, aber die sind doch alle gar keine Christen. Ja, wie geht denn das? Ja. Und eine gewisse mangelnde Logik liegt ja auch daran. Ne? Ja, wenn man unser Grundgesetz anschaut im Namen Gottes, man sieht, ein Großteil der Leute interessieren sich um Gott gar nicht. Ja, was hat ihnen dann das Grundgesetz zu sagen? Ist ja eine echte Frage. Ne? Und der Konsequenz plädieren die immer mehr dafür, das dann auch zu streichen. Also hier merkt man einfach ein anderes Gesellschaftskonzept, was dahinter steht. Das führt allerdings dann dazu, dass sich diese Täufer in dieser Zeit dann lösen von der Reformation, zwar 1525, und eine eigene Kirche aufmachen, eine eigene Freiwilligkeitsgemeinde. Weil das aber vorher verhandelt worden war und für illegal erklärt worden sind, sind sie Gesetzesbrecher. Denn hier fließen ja noch religiöse und weltliche Gesetze ineinander, die sind ja noch nicht getrennt. Und das heißt, wer sich hier gegen religiös einmal festgelegte Ordnungen wendet, ist gleichzeitig ein Übertreter des weltlichen Gesetzes. Und deshalb werden sie eingesperrt, verwarnt und dann getötet. Also weil sie nicht bereit sind, umzukehren. Und das ist eine Sache, die wir sicherlich als problematisch ansehen vor dem damaligen Verständnis von Recht und Ordnung, konnten sie gar nicht anders reagieren. Denn nach ihrer Auffassung war es so, da kann ja jeder Sektierer kommen und seine Lehre vertreten und dann die armen Schäfchen in der Gemeinde irreführen. Wenn also der Rat der Stadt entschieden hat, ja, dann gilt das, dann muss man sich danach richten. Also meinetwegen so ähnlich, als wenn in eurer Gemeinde plötzlich jemand auftritt und würde meinetwegen anfangen, wenn ihr jetzt eine Freikirche seid, zu lehren, die Kinder müssen getauft werden. Ja, was macht man da? Dann ermahnt man die Person. Sagt, nein, das darfst du nicht. Aber wenn das immer weiter tut und sogar noch anfängt, die Kinder zu taufen, ohne dass sie sich bekehrt haben, also die Säuglinge, ja, was macht man dann? Tut dann normale Gemeinde, würde Gemeindezucht praktiziert werden, rausgeschmissen. Ja, und genauso reagieren die damals auch. Nur der Rausschmiss ging eben nicht aus der Gemeinde, weil die Gemeinde war gleichzeitig die Stadt und die Stadt war ja die Gemeinschaft der Menschen, die überhaupt da lebten. Also konnte man nur aus dem Leben geworfen werden, sozusagen. Ja, und damit gleichzeitig aus der Gemeinde. Und hatte dann noch den Vorteil, dass man ja das Heil der anderen gerettet hat. Denn die konnten jetzt nicht mehr verführt werden. Das war die Perspektive, wie sie der Staat gehabt hat. Denn diese Ertränkungen, man ertränkte sie eben da in der Limmat, also diesem Fluss, diese Ertränkungen wurden ja nicht von der Kirche vorgenommen. Also Zwingli ging ja nicht hin nach Hause und hat so, jetzt rausgeschleift und ins Wasser, sondern die Leute wurden von Soldaten festgenommen, vor einem öffentlichen Gericht verurteilt, und dann öffentlich ertränkt. Das heißt, das war nicht von der Kirche, sondern das war vom Staat. Nur der Staat sah sich als Hüter religiöser Ordnungen an. Er sagte, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Ordnung Gottes eingehalten werden. Und zu den Ordnungen Gottes gehört, du sollst nicht töten. Dazu gehört allerdings auch, du sollst diese und jene Lehren nicht. Da sollst du nicht dagegen handeln. Und so wie im Alten Testament diejenigen, die zur Götzenanbetung verführt haben, getötet werden sollten, so sollte man auch diese, die dann nach damaliger Auffassung Irrlehre vertraten. Also das jetzt nur zur kurzen Erklärung. die Gemeindezucht lag auch nicht in Händen der Prediger, sondern in Händen des Stadtrates. Der hatte die Möglichkeit, weil das ja auch weitreichende Folgen haben konnte. Man konnte ja nicht irgendeinem Priester die Entscheidung überlassen, wer aus der Stadt ausgewiesen worden war oder wer getötet werden sollte. Das durfte nur die politische Instanz machen. Die entschied also über Kirchenzucht, Gemeindezucht dabei. Es gab dann einen Widerstand in der Schweiz gegen diese Reformation, insbesondere in den Nachbarkantonen Uri und Schwyz. Und die haben sich dann zusammengetan, um gegen Zürich vorzugehen. So gab es dann eine Koalition einiger Schweizer Städte, zu denen gehörten die damals schon reformierten Basel, Bern, St. Gallen, Schaffhausen und Glarus, die dann 1529 gegen die katholischen Kantone sich wandten. Im selben Jahr legte Zwingli auch eine eigene Bibelübersetzung vor. Das ist die sogenannte Zürcher Bibelübersetzung. Die wurde vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren neu revidiert. Durchaus eine relativ gute Bibelübersetzung. Und soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, liegt Zwingli damit zeitlich sogar vor Luthers Übersetzung. Also Luther hatte ja Anfang der 20er Jahre das Neue Testament übersetzt, das war ja lange vorher. Aber seine gesamte Bibel kommt erst Anfang der 30er Jahre heraus. Also fürs Alte Testament hat er sich ein paar Jahre länger Zeit gelassen. Zwingli macht das Ganze eben etwas schneller. Hier kommt dann eine deutsche Übersetzung für die Schweiz. Darüber hinaus treffen sich die Pfarrer auch regelmäßig, um dann auszutauschen über biblische biblische Bücher. Und da geben sie auch eine Kommentarreihe heraus, die bis heute immer wieder neu überarbeitet wird und in der Schweiz nach wie vor publiziert wird. Natürlich nicht mehr mit der Auslegung Zwinglis, sondern mit heutigen reformierten Theologen. Und zwar von der, wie nennt sich das, ein reformierter Verlag Zürich, glaube ich, rausgegeben. Jedenfalls diese Reihe heißt Prophezei. Also nicht wie jetzt von Gott geleitete Auslegung der Bibel, das sollte damit gemeint sein. In Zwingli betonte auch, ähnlich wie Calvin und in einer gewissen Weise auch Luther, die Prädestination. Zwingli geht sogar so weit, dass er sagt, die Sünde sei von Gott gewollt, um dann seine große Güte und Gerechtigkeit umso besser den Menschen und der ganzen Welt, überhaupt im Universum, zeigen zu können. Das spielte eine wichtige Rolle. Zwingli nimmt dann auch teil mit Luther bei den Marburger Religionsgesprächen 1529. Es geht ums Abendmahl. Hier können sich Luther und Zwingli nicht einigen. Zwingli geht ja von einer rein symbolischen Bedeutung des Abendmahls aus. Man erinnert sich daran, dass Jesus für die Christen gestorben ist. Luther hingegen von seiner These der Realpräsenz. Für den, der daran glaubt, ist es Fleisch und Blut Jesu. Heute merkt man, ist diese Diskussion bei uns fast vergessen. Es fällt uns schwer, diese feinen Unterschiede überhaupt nachzuvollziehen. Die meisten Freikirchen vertreten hier eher die zwinglianische, also sagen wir die reformierte, nämlich von Calvin und Zwingli vertretene Auffassung, dass es symbolisch ist. Die lutherische wird unter Freikirchen wenig vertreten. Wobei sicherlich eine gewisse Herausforderung ist, irgendwie scheint es ja doch mehr zu sein als nur ein ganz normales Essen dabei. Es wird ja auch deshalb sowas herausgehoben. Aber Luther ist irgendwie aus der Empfindung der meisten Freikirchler doch schon wieder zu katholisch. Das ist dann schon der halbe Schritt zu der Transsubstantiationslehre. Und wahrscheinlich würden sich dann Freikirchen irgendwo dazwischen befinden. Aber sind sich selbst häufig gar nicht bewusst, wie genau sie das interpretieren. Also wenn man jetzt nachfragen würde, würden die meisten da wahrscheinlich eher in Bedrängnis kommen. Wissen gar nicht genau, was ist denn da jetzt wirklich, was passiert da wirklich. Also erstmal würden die meisten wahrscheinlich sagen, symbolisch. Aber wenn man da ein bisschen nachfragt und ein paar Bibelverse nennt, dann würden sie sagen, ja, ganz so einfach ist es ja nun doch nicht. Ich meine zum Beispiel, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib. Da, wenn wir bibeltreu sein wollen, dann steht ja erstmal, das ist. Nicht? Jetzt können wir sagen, ja gut, das bedeutet, nicht? Also das bedeutet. Ja, aber da steht nicht, das bedeutet. Jesus sagt nicht, das ist ein Symbol, sondern er sagt, das ist. Ja, und das ist schon wieder ein bisschen problematisch. Nicht? Was machen wir denn da? Oder warum ist dann das harte Urteil über die, die das Abendmahl nicht unterscheiden vom normalen Essen? Dass einige sogar gestorben sind, weil sie es nicht unterschieden haben. Das deutet doch darauf hin, dass es irgendwie schon ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Erinnerung. Denn bei einer Erinnerung kann man sagen, ja gut, da erinnert man sich halt daran, warum ist denn das jetzt so hart von Gott bestraft? Und da merken wir, irgendwie ist da schon scheinbar etwas mehr. Aber dieses Mehr ist dann nicht ganz einfach zu fassen. Jedenfalls, die beiden können sich auch nicht einigen. Und so gibt es hier nochmal eine neue Trennung. Dieser erste Kappeler Krieg, von dem ich erwähnt habe, 1529, endet in einem Landfrieden. Noch haben die Evangelischen die Möglichkeit, ihren Glauben weiter zu verbreiten. Die Züricher Reformatoren werden allerdings jetzt politisch von einigen ihrer Verbündeten, insbesondere von dem starken Stadtstaat Bern, im Stich gelassen. Und jetzt sehen die katholischen Kantone ihre Chance und ziehen sofort, kurze Zeit nachher, wieder gegen die Züricher, die noch gar nicht ganz vorbereitet und erholt von dem ersten kriegerischen Auseinandersetzung lediglich 2500 Mann in Gang setzen können, die auf eine Gegenmacht von 8000 Soldaten stoßen. Und in Albis, gerade vor der Stadt Zürich, stoßen die aufeinander und die Evangelischen, die Reformierten haben kaum eine Chance. Zwingli ist mit ihnen unterwegs als Feldprediger, also jetzt nicht als Kämpfer, aber als Feldprediger. Er wird ermordet in diesem Krieg. Einige Wochen später stirbt auch Öko Lampard, der Reformator von Basel. Und damit hat jetzt erst einmal hier Anfang der 30er Jahre die Reformation der Schweiz einen schweren Einschnitt, weil wesentliche Vertreter, nämlich diese beiden von Basel und von Zürich, eben mit einem Mal tot sind und weil sie eine militärische Niederlage haben. Das heißt, das dauert jetzt eine Zeit, ehe sie sich erholen davon. Und so ist dann auch der Bullinger, Heinrich Bullinger, der Nachfolger, der verfasst dann das zweite helvetische Bekenntnis, was bis heute das Glaubensbekenntnis der reformierten Kirchen in der Schweiz ist. Das ist also das theologische Erbe, was da benannt wird. Die Reformierten scheinen erstmal verloren zu haben, dann allerdings, als die Berler plötzlich erschreckt sind, dass sie merken, jetzt vielleicht werden wir auch gleich angegriffen, sammeln sich alle reformierten Städte der Schweiz und bringen dann plötzlich 25.000 Soldaten auf die Beine. Und jetzt sind sie dann wieder weit den Katholiken überlegen und die Katholiken, die meinen, jetzt hätten sie die Schuld in der Hand, werden da besiegt und so, dass dann hinterher wieder ein Patt endet und dann im zweiten Kappeler Frieden 1531 die Reformation weiter verbreitet werden kann. Hier noch ein Bild von der damaligen Amtswohnung von Zwingli, ganz in der Nähe von der Kirche. Hier auch nochmal ein paar Unterschriften der Reformatoren, kann man jetzt nicht gut lesen. Hier Huldreich Zwingli, da ist seine Unterschrift. Hier sind dann noch einige der anderen, und zwar sind das hier die Marburger Religionsgespräche, wo sie daran teilgenommen haben. Also hier sind einige der wichtigen Reformatoren der damaligen Zeit, haben daran teilgenommen, waren mit dabei. Gut. Ja, hier habe ich noch mal ein Bild, das könnten wir mal anschauen. Stammt auch aus der Zeit der Reformation. Was kann man darauf erkennen?
Ich würde sagen, da werden wir gesteinigt.
Ja, das ist zutreffend. Hier sind also jetzt vier Personen. Die haben jeweils so einen dicken Stein in der Hand. Und diese hier unten, was ist da mit denen? Was könnten das für Personen sein? Ja, was deutet darauf hin, dass das Vertreter der katholischen Kirche sind? Ja, genau, die Kleidung. Ne? Die Kleidung hier, da ist so eine Bischofsmütze dabei, das hier ist so eine Mönchskutte, die derjenige da aufhat. Also die legen hier am Boden. Hier ist dann noch so eine Verlautbarung, die so offiziell hier mit den vielen Siegeln da dran. Ne? Und das soll entweder so eine Urkunde sein, mit denen dann der Ablass ausgestellt worden ist. Und die werden gesteinigt, wenn man genau dran schaut, dann sieht man hier, auf dem Stein steht Johannes, auf dem Stein steht Matthäus, Lukas. Und na, wer fehlt denn noch hier? Markus, da an der Sache. Warum der jetzt noch einen Stein hat, nicht? Also mehr Evangelien gibt es ja nicht, aber vielleicht noch andere biblische Bücher. Und hier soll dann einfach Symbole zum Ausdruck gebracht werden. Die ganze Lehre der katholischen Kirche wird mit der Bibel widerlegt und gesteinigt, zerstört oder wie man das sonst ausdrücken will. Also man hat auch versucht, schon damals seine Überzeugungen in bildlicher Form zu verbreiten, weil man auch wusste, die Leute ist das plastischer vor Augen, können sich besser da hineinversetzen und deshalb eben auch mit so bildlicher Darstellung. Also soweit zur Reformation von Zwingli. Und dann mache ich gleich weiter und komme zu Calvin. Es sei denn, es haben sich da noch ein paar Fragen aufgetan. Dann können wir die auch noch klären.
Gibt es da irgendwelche heiligen Stätten, wo die begraben sind?
Ja, die hauptsächliche Gedenkort für die Reformation in der Schweiz, das ist in Genf. Da komme ich dann noch drauf. Ich glaube, ich habe das Bild jetzt leider nur nicht mit. Und zwar gibt es nämlich das Reformationsdenkmal in Genf, so eine große Mauer, an der dann die Personen so in Stein dargestellt werden, also übergroß, überlebensgroß. Das ist so der Hauptgedenkort für die Reformation in der Schweiz. In Zürich gab es auch ein Grabmal, das ist aber bis heute, glaube ich, nicht mehr bekannt von Zwingli. Es gibt dann einzelne Orte, an denen er tätig gewesen ist, wie eben dieses Haus. Das kann man auch sehen, wenn man durch Zürich geht. Auch das Großmünster steht ja noch, natürlich jetzt umgebaut mal von 500 Jahren, ist ja klar. Aber es gibt dann so einzelne wichtige Orte der Reformation, die man heute noch besichtigen, anschauen kann, das Jahr. Gut, dann komme ich jetzt also zu Calvin und mal sehen, ob ich hier... Ich glaube, jetzt habe ich hier nicht die richtigen Bilder, aber das geht ja auch ohne Bilder. Genau, das sind nicht die richtigen. Tja, dann... Dann nicht. Also, Calvin ist der jüngste der drei jetzt bekanntesten Reformatoren, wenn wir dazu eben Luther und Zwingli und Calvin zählen. Calvin hat in diesem Jahr seinen 500-jährigen Geburtstag, das heißt, er ist 1509 geboren. Ist also so eine ganze Generation jünger, könnten wir dabei sagen. Er ist als zweiter von vier Söhnen in Noyon, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Paris, geboren worden. Und das ist in der Gegend, die nennt sich Picardie. Also, viele kennen ja die Normandie, ne? Also Normandie, dann noch etwas weiter Richtung Westen ist die Bretagne und östlich von der Normandie ist die Picardie, also in dieser Region, also Nordfrankreich. Da ist er geboren. Sein Vater war Gerichtsschreiber und so eine Art Finanzbeamter des örtlichen Bischofs. Seine Mutter war eine fromme Frau. Calvin berichtet auch davon, dass er häufig mit seiner Mutter in Kirchen mitgenommen worden ist und dort auch so vor Altären von Heiligen also mitgebetet hat. Dann, dass sie auch ihn mit zu Prozessionen genommen hat. Also er wurde hier von seiner Mutter so in die katholische Frömmigkeit mit eingeführt. Sein Vater hat ihn dann auch schon relativ bald für die geistliche Laufbahn vorgesehen, was zum Teil daran lag, dass er ja gute Verbindungen zur Kirche hatte und das war damals durchaus ein karriereträchtiger Weg. Also mit 12 Jahren erhielt er die Tonsur, das heißt, er hatte dann eben so eine religiöse Glatze bekommen, als Zeichen, dass er jetzt dazugehörte zur Kirche und bekam Kaplaneien. Also Kaplan ist ja ein Amt in der katholischen Kirche. Und damit war eine gewisse Geldzahlung verbunden. Und so gab es in der Hauptkirche von Noyon gab es einen Altar, der eben einem Heiligen geweiht worden war. Und alle Einnahmen, die in diesem Altar gespendet worden waren, die bekam dann der junge Calvin für seine theologische Ausbildung. Noch musste er dafür nichts tun. Erst später, wenn er geweihter Priester geworden wäre, dann hätte er dafür auch eben seine geistlichen Dienste tun müssen. Er kommt dann, erstmal besucht er normale Grundschule, Volksschule, wie man sonst nennen will, in Noyon. Dann kommt er an die Universität in Paris. Und zwar kommt er dort an das Collège Montaigu. Das war damals ein Teil der Pariser Universität, der sogenannten Sorbonne. Damals dürfen wir uns die Universität nicht vorstellen, das ist ein riesiges Gebäude mit Hörsälen und all so etwas, sondern da sind verschiedene so Studienhäuser, eben die sogenannten Collèges. Und in denen wohnen die Professoren, in denen wohnen auch die Studenten und da wird unterrichtet und gelebt. Und dieses Collège Montaigu war damals eines der bekanntesten Collèges gewesen. Interessanterweise war in demselben Collège etwas vor Calvin war Erasmus von Rotterdam. Und den habe ich ja jetzt mehrfach erwähnt als den bedeutendsten Humanisten der damaligen Zeit. Also auch durch die ähnliche Schule gegangen. Direkt nachdem Calvin die Schule verlässt, macht dort die Ausbildung Ignatius de Loyola. Ignatius de Loyola, ich weiß nicht, ob ihr den einzuordnen wisst. Was war das für einer? Genau. Das war der Gründer der Jesuiten, war Spanier. Also eigentlich heißen die Jesuiten ja Societas Jesu. Und das auf Deutsch stand eben Jesuiten. Und der gründete das. Und das ist immerhin interessant, weil die Jesuiten waren die treibende Kraft der Gegenreformation. Das heißt, gegen die evangelischen Protestanten in ganz Europa zu kämpfen. Das war ihre wichtige Aufgabe in Europa. Außerhalb Europas war das ein Orden, der sehr stark missionarisch aktiv gewesen war. Also zum Beispiel viele Jesuiten waren damals dann ausgewandert nach Südamerika, nach Indien, nach China, nach Japan und haben da relativ große Bekehrungserfolge gehabt, also in einer vollkommen unchristlichen Umgebung. Also deshalb Jesuiten in Europa stark für Gegenreformation, sich für die katholische Kirche einsetzen, außerhalb Europas stark missionarisch engagiert. Und Gründer dieser Organisation, eben dieser Ignatius de Loyola, der direkt nachdem Calvin dort fertig ist, auch die Ausbildung vollzieht. Also scheinbar war das irgendwie so eine Art Elite-Schule, wo wichtige Leute ausgebildet worden waren. Wobei Erasmus von Rotterdam sich beschwert, so etwas im Nachhinein, dass wohl das Unterrichten da ganz nett gewesen sei, aber sonst sei das da alles ziemlich mühsam. Also es seien lauter da Läuse und Ratten und Mäuse umher, es gäbe kaum etwas zu essen, ständig zugig, es wurde nicht geheizt und so etwas, dass viele der Studenten dann mit einem gewissen körperlichen Schaden auch da herausgekommen sind, nachdem sie dann ja mehrere Jahre verbracht haben. Und die Schule galt auch als sehr konservativ, also konservativ jetzt nicht in unserem Sinne, konservativ-katholisch, also das heißt bewahren katholisch-mittelalterliche Theologie. Das war jetzt nicht eine Schule, die gerade irgendwelche Reformbestrebungen anstieß. Also da hat dann Calvin seine Ausbildung gemacht. Nachdem er dort fertig ist, und zwar mit dem Magister Artium, das ist so etwas Ähnliches wie heute Bachelor-Abschluss. Wobei Bachelor oder Magister Artium bedeutet, jetzt hat man so ein Grundstudium, und dieses Grundstudium war die Voraussetzung, um hinterher dann das Fachstudium beginnen zu können. Und das Fachstudium sollte jetzt Theologie sein, aber da der Vater Calvin sich zwischenzeitlich mit dem örtlichen Bischof überworfen hatte, hatte er dann gesagt, nein, kein Theologiestudium mehr, jetzt soll sein Sohn Jura studieren. Und zum Jurastudium ging er dann nach Orléans, nach Südfrankreich und studierte dort bei einem der bekanntesten französischen Rechtsgelehrten, Pierre Listeuil. Da hat er dann den Abschluss gemacht als Lizenziat der Jurisprudenz. Also Lizenziat ist dann so ähnlich wie Masterabschluss heute oder Magister oder so etwas als Abschluss ähnlich vergleichbar. In der Zwischenzeit stirbt sein Vater, so dass Calvin jetzt seinen eigenen Interessen nachgeht und dann wieder zurück nach Paris kommt und dort Literatur und Philosophie studiert von 1531 bis 1533. Irgendwann in dieser Zeit ist er auch immer wieder in Berührung mit den Evangelischen gekommen. Und zwar gab es ja durch die Verbreitung der Schriften Luthers auch in Frankreich erste Ansätze der Reformation, evangelische Gedanken sozusagen. So besuchte er unter anderem Vorlesungen bei Mathurin Cordier, dem Begründer der protestantischen Pädagogik in Frankreich. Er bekam auch mit, dass der Augustinermönch Jean Valier der Ketzerei verdächtigt und dann hingerichtet worden ist. Calvin hört von den Visionen von Marguerite, der Schwester des Königs, in denen sie träumt, dass der Glaube allein, die Rechtfertigung vor Gott allein aus dem Glauben herauskommt. Also das ist ja eine interessante Sache, nicht? An sich bin ich aber Visionen mehr etwas skeptisch dabei, aber diese Frau als Schwester des Königs träumt, dass die Reformation richtig ist. Die Gedanken und verbreitet das dann auch. Sie bleibt katholisch, aber die Lehren sind eigentlich dieselben. Davon, dass es damals breit diskutiert. Deshalb muss Calvin es auch mitbekommen haben. Er wird wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass es verschiedene Prozesse gegeben hat gegen Evangelische, die öffentlich hingerichtet worden sind. So wird beispielsweise 1525 in Metz der Wollkämmer und Laienprediger Jean Leclerc hingerichtet. Oder 1526 Jacques Pinvin in Meaux hingerichtet und so weiter. Darüber hinaus an der Universität von Paris, wo er studiert, gibt es immer wieder öffentliche Diskussionen über die Frage der Reformation. Calvin wird da etwas mitbekommen haben. Er studiert in Orléans auch bei Professor Melchior Vollmer aus Deutschland, und zwar Griechisch. Und das ist einer der wesentlichen Vertreter der Reformation in Deutschland, in Frankreich. Darüber hinaus hört er auch bei dem Humanisten Lefebvre d'Establès. Und der Name ist dabei wichtig. Dieser Lefebvre d'Establès ist damals einer der bekanntesten Professoren in Frankreich. Und er schreibt unter anderem einen Kommentar zum Römerbrief und legt da, kommt genau zu denselben Schlüssen wie Luther. Nämlich, dass der Glaube, dass die Rettung allein aus Glauben geschieht. Allerdings bleibt er lebenslang in der katholischen Kirche und versucht, diese Erkenntnis in der katholischen Kirche umzusetzen. Also hier wird er an verschiedenen Orten mit reformierten Gedanken konfrontiert. Wann genau die Bekehrung stattgefunden hat, können wir nicht sagen. Sie wird allerdings stattgefunden haben vor 1533. Warum? Weil 1533 tritt Calvin das erste Mal so richtig in die breite Öffentlichkeit in Fragen der Reformation. Und zwar ist einer seiner Freunde, der Professor an der Universität ist, und zwar Professor für Medizin, Nicolas Kopp, wird gewählt zum Rektor der Pariser Universität. Und so ist es gewöhnlich, dass dieser Rektor eine Antrittsrede hält vor den versammelten Professoren und Studenten. Und jetzt bereitet er die vor. Und das, was revolutionär ist, in dieser Antrittsrede vertritt er alle möglichen reformierten Ideen. Also, und öffentlich kritisiert er die katholische Kirche. Und das führt natürlich zu einem Sturm der Entrüstung. Man nimmt ihn nicht sofort fest, aber einen Tag später bestimmt das Pariser Parlament, dass diese Leute festgesetzt werden müssen. Man setzt ein Kopfgeld auf sie aus und dann will man sie einsperren. Ganz gleich, ob sie Professor ist oder nicht. In dieser Zeit kommt allerdings heraus, dass Calvin diese Rektoratsrede mitverfasst hat. Also irgendwann muss eben in der Zwischenzeit eben diese Bekehrung stattgefunden haben, sodass auch auf seinen Kopf ein Kopfgeld ausgesetzt wird. Und da die beiden natürlich nicht so schnell sterben wollen, fliehen sie aus der Stadt. Es wird dann sogar berichtet, dass Calvin hier etwas dramatisch geflohen sei, und zwar, dass an der Vordertür die Gendarmen geklopft hätten und er dann währenddessen sich aus einem Hinterfenster abgeseilt hatte und dann eben verschwunden war. Calvin selbst beschreibt seine Bekehrung nur einige Jahre später, und zwar in einem Vorwort seines Kommentars zu den Psalmen. Und da beschreibt er Folgendes, ich zitiere: So sehr ich mich aus Gehorsam gegen des Vaters bemühte, dem Rechtsstudium getreulich nachzugehen, so hatte doch Gott durch seine geheime Vorsehung meinem Leben eine andere Richtung gegeben. Erst war ich dem Aberglauben des Papsttums so hartnäckig ergeben, dass es nicht einfach war, mich aus diesem tiefen Abgrund herauszuziehen. Aber durch eine plötzliche Bekehrung hat Gott mein Herz, das für mein Alter schon sehr verhärtet war, zum Gehorsam unterworfen. Und als ich auf diese Weise einigen Geschmack an der wahren Frömmigkeit bekommen hatte, entflammte ich zu solchem Eifer, darin weiterzukommen, dass ich die anderen Studien zwar nicht beiseite schob, mich aber doch ihnen noch immer mehr, nicht mehr mit derselben Energie widmete. Noch kein Jahr war vergangen, da kamen alle, die begierig nach der reinen Lehre waren, zu mir, dem Neuling und Anfänger, um von mir gelehrt zu werden. Soweit seine Beschreibung, was wir von der Bekehrung wissen. Das muss irgendwann in dieser Zeit stattgefunden haben. Calvin legte nie sehr großen Wert auf seine Person, weshalb er eben das eigentlich nie so publizierte oder darüber sprach, sondern erst eben einige Jahre später darauf zu sprechen kommt, und zwar im Zusammenhang mit den Psalmen, wo dann eben einige Aussagen darüber stehen, wie Gott das Herz anrührt, wie Menschen da Umkehr, Buße tun und so etwas, darauf berichtet er dann davon. Das, was hier aber deutlich wird, ist, dass er sich als ganz streng Katholiken angesehen hat, durch seine Erziehung, durch seine Ausbildung, wahrscheinlich auch durch die universitäre Ausbildung, und dass dann in Kontakt mit Anhängern der Reformation Gott eingegriffen hat. Und das, was er ja betont, ist nicht eine langsame Veränderung, sondern eine plötzliche Bekehrung, eine plötzliche Veränderung, die stattgefunden hat und die dann dazu führte, dass er sich selbst intensiv mit der Bibel auseinandersetzte. Das war ja für ihn auch kein Problem, denn er konnte ja Griechisch, Hebräisch, hatte er ja an der Universität gelernt, konnte das also auch selbst lesen. Und jetzt hatte er sich mit einer großen Intensität damit auseinandergesetzt, die typisch für Calvin ist. Also Calvin ist unter den Reformatoren der typische Gelehrte, der Intellektuelle, der auch, das tut Luther eigentlich auch, aber sehr viel Zeit. Also da gibt es nichts anderes, das ist jetzt seine Sache, sodass er innerhalb kurzer Zeit diese Ideen der Reformation aus eigener Überzeugung vertritt. Wir wissen das auch, dass nämlich damals Berichte aus den Hugenotten, so nennt man ja die Evangelischen in Frankreich, gibt es einige Berichte, dass er schon angefangen hat zu predigen. Dass er also in einigen Versammlungen aufgetreten war, gepredigt hat dort. Er hat dann auch Kontakt mit dem damals bekanntesten Evangelisten oder Prediger in Frankreich. Und zwar war das Briconnet, so hieß der Mann. Der war dann eine Zeit lang sogar Bischof, vom König zum Bischof ernannt, trotz seiner reformierten Ideen. Und, oder wir könnten sagen, vielleicht gerade deshalb. Weil nämlich der französische König wollte gern ein Gegengewicht zur rein katholischen Sorbonne legen, gründete dann auch eine Alternativuniversität, das Collège Royal, heute heißt das Collège de France, gibt's also immer noch, vom König gegründet. Und da wurde dieser Briconnet eingesetzt als Professor, als Schutz des Königs, und das sollte mehr die evangelischen Ideen vertreten. Ohne direkt evangelisch zu sein. Also katholisch, aber mit evangelischen Ideen. Und später wurde